ein Segen für ihn. Amen. Amen.
Guten Morgen. Manche sind schon auf. Schön. Ja, doch, geht. Gott ist gut.
Amen.
Okay, jemand gibt's, das glaubt, schon mal gut. Ist immer gut, im Raum zu sein, wo Menschen das auch glauben. Und er hat sogar gute Laune, wenn er dich anguckt. Das glaubt wieder niemand. Okay. Er hat gute Laune, wenn er dich anguckt. Sag mal deinem Nachbar, Gott hat gute Laune, wenn er dich anschaut. Ja, manchmal muss man so Wahrheiten mal ein bisschen anders sagen, damit man die auch versteht. Ich soll noch ein bisschen was zu mir sagen. Ich heiße Christian Marschall bürgerlich, werde generell Marschi genannt von vielen. Bin gerade als Pastor oder Gemeindegründer in Darmstadt unterwegs. Netzwerkkirche heißt unsere Gemeindegründung. Ich arbeite Montag bis Donnerstag in der Maßnahme für Langzeitarbeitslose. Das ist auch sehr spannend, weil als Pastor in einem Nicht-Pastor-Kontext ist man irgendwie noch viel schillernder. Dann kommen auch immer Leute so, wenn jemand Neues, Kollege ist, sagen, ja, und das ist unser Pastor. Oder als ich in Dieburg gearbeitet habe, da hatte ich eine Kollegin, die hat immer gesagt, das ist unser Papst. Bin ich gleich mal aufgestiegen. Wusste gar nicht, dass Freikirchen auch einen Papst haben, aber ja. Genau, ansonsten bin ich noch glücklich verheiratet mit Caroline, von der darf ich grüßen. Die ist gerade ziemlich im Stress, die muss ich jetzt nochmal neu bewerben und alles. Und wir ziehen auch noch gerade um und überhaupt. Aber liebe Grüße daher. Genau, ich wohne in Darmstadt. Wenn ihr noch irgendwas wissen wollt von mir, nachher bin ich bestimmt auch noch für ein paar Schlücke Kaffee oder irgendwas da. Genau. Achso, ja, noch eine Sache. Ich bin noch im Vorstand in der Evangelischen Allianz. Da haben wir ein Leitungsteam seit letztem Jahr. Das ist auch eine ziemlich coole Sache. Also, ja, genau. Da dürft ihr gerne auch, wenn ihr irgendwelche Fragen zur Allianz habt in Darmstadt, vielleicht kennt oder eine oder andere auch die Allianz-Gebetswoche, die immer in Darmstadt stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob bei euch das auch hier stattfindet in Oberramstadt. Ja? Aber so Ökumene. Okay, super. Gut, das zu mir. Heute soll es gar nicht so sehr um mich gehen, sondern es war ein Gottesdienst, also geht es um Gott. Und ich habe euch natürlich, was ja immer sinnvoll ist, wenn man predigt, dass man ja auch was mit der Bibel macht, ne? Oder dass man daraus vielleicht auch predigt, das wäre ganz optimal. Ich habe euch was mitgebracht. Ist meine Special-Bibel, die habe ich fast immer dabei. Ja, vielleicht für die Kinder auch ganz cool gewesen, weil ich hatte tatsächlich... Als ich angefangen habe, Theologie zu studieren, das war in Erzhausen, vielleicht kennst du ein oder andere theologische Seminar Erzhausen. Also ich kenne auch Elstal, da hatten auch Freunde von mir studiert, ist ja ein bisschen weiter weg, aber Erzhausen ist hier um die Ecke. Als ich da angefangen habe zu studieren und ein bisschen geguckt habe in der Bibel, da gab es einen Moment, ich weiß es noch, war ich in so einem Gebetsraum, wir hatten echt hässliche Gebetsräume, aber wir hatten umso bessere Zeit mit Gott da drin. Also, und so ähnlich ging es da mir, ich habe da die Bibel aufgeschlagen und ich hatte irgendwas vom Unterricht, hatte ich noch so im Herzen und ich lese so eine Stelle und ich hatte da schon mal die Bibel schon mal ganz durchgelesen, also musste ich diese Stelle irgendwann schon mal gelesen haben, aber sie hat mir damals nichts gesagt, aber an dem Punkt, an diesem Tag im Gebetsraum, diesem hässlichen Gebetsraum, ist Folgendes passiert, ich mache das mal hier bildlich vor. Ja, ich weiß nicht, wie gut eure Rauchmelder hier sind, aber natürlich ist es nicht so passiert, dass das wirklich ein Feuer gekommen ist, aber vielleicht kennt der ein oder andere, du liest die Bibel und plötzlich kommt wie so ein Feuer in dich hinein. Schon mal, kennt das jemand? Wenn nicht, dann lade ich dich ein, mal die Bibel so zu lesen, dass es auch dich so ganz besonders ansprechen darf. Und ich glaube, dass es einen Gott gibt, der dich ansprechen will. Der nicht nur dein Nachbar neben dir, dem du gerade gesagt hast, wie toll Gott gelaunt wird, wenn er ihn anguckt. Das gilt nämlich auch für dich. Er will dich ansprechen. Und genau das hat Gott damals in diesem Gebetsraum mit mir gemacht. Und es war eine Stelle, jetzt hört diese Stelle, die habe ich sogar auswendig gelernt. Apostelgeschichte 8, Vers 4. Da heißt es, die Zerstreuten gingen umher und predigten das Wort. Da lacht schon jemand, sagt, boah, das ist die Bibelstelle, die sagt mir so viel. Nein, aber das Krasse war, dass diese Bibelstelle hat mich so stark berührt Und es hat ganz besonders mit einer Person auch mit zu tun. Und diese Person will ich heute euch ein bisschen vorstellen. Man kennt die gar nicht so sehr. Ist für mich so ein bisschen heimlicher Held in der Bibel oder besonders in der Apostelgeschichte. Philippus, vielleicht der ein oder andere hat schon gehört, dass ich darüber heute was sagen will. Philippus, was wissen wir mit Philippus? Heute würde er wahrscheinlich Philipp genannt werden, deswegen nenne ich zwischendurch Philipp. Dann klingt er nicht so weit weg von uns. Also der Philipp, erstens muss ich am Anfang von so Vorträgen, ist ja oft so, wenn man im Uni oder so weiter, muss man erstmal sagen, um was es hier nicht handelt. Also ich werde heute nicht über, ich hatte mir sogar mal aufgeschrieben, über was ich heute nicht reden werde, weil das ist ja manchmal wichtig, dass das die Leute auch vorneweg wissen. Also, ich möchte nicht über eine mögliche prämillenaristische Eschatologie der in der Diaspora lebenden Hellenisten heute reden. Wäre auch ganz spannend, könnte ich auch ein Referat vielleicht im Anschluss dazu machen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Aber tatsächlich soll es um Philipp gehen. Und dieser Typ ist nicht der Philipp von den Zwölfen, also Jesus und die Zwölf, da gab es auch einen Philipp, aber um den geht es nicht, sondern es geht um den Philipp in der Apostelgeschichte. Und ich will mit euch so ein bisschen in die Apostelgeschichte einsteigen. Ganz am Anfang, die Apostelgeschichte fängt eigentlich damit an, dass Jesus auferstanden ist. Hammer, oder? Jesus ist auferstanden. Ich müsste jetzt alle ausrasten und yes, Amen, jawohl. Wir sind heute hier Sonntagmorgen, warum? Sonntag war eigentlich ein ganz normaler Tag, aber Sonntag wurde besonders, weil Jesus da auferstanden ist. Ich rede öfters mal mit Leuten, die ihn auch nicht glauben und so weiter, dann sage ich, ja, aber du profitierst davon, du hast Sonntag frei. Sonntag ist der Auferstehungstag. Sonntag war eigentlich der blöde Tag, wo es wieder zur Arbeit ging. Zumindest bei den Juden war es ja dann so. Da ging es dann wieder normal weiter. Die feiern ja den Schabbatbruch oder sozusagen den Schabbatende, Samstagabend. Und Sonntag geht es dann wieder mit dem normalen Geschäft weiter. Aber an diesem normalen Tag ist Jesus auferstanden. Deswegen ist heute ein besonderer Tag. Und das ist die Grundlage auch von der Bibel, auch das Zentrum, dass Jesus auferstanden ist, dass er gestorben ist für deine Schuld, gestorben ist für meine Schuld, alles, was ich jemals verbocken werde und verbockt habe, ist er gestorben und er hat die Verbindung zwischen Gott und dir, zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt. Und Jesus war auferstanden, Apostelgeschichte, und dann fährt er in den Himmel auf, das ist ziemlich am Anfang der Apostelgeschichte, und dann sagt er seinen Jüngern, ja, bleibt erstmal in Jerusalem und dort bekommen sie den Heiligen Geist, Pfingsten. Das ist das Pfingsterlebnis, Apostelgeschichte 2. Und wir haben ja manchmal, wenn du vielleicht schon länger so Geschichten hörst über die Bibel, dann haben wir so eine Vorstellung, boah, die in Jerusalem, das waren die Christen, das waren, ja, die haben es drauf gehabt. Ja, wenn du da mal näher guckst, natürlich sind da ganz viele Wunder auch passiert, aber in Apostelgeschichte 6 passiert dann was? Es gibt eine Krise. Selbst die guten Christen am Anfang hatten eine Krise. Wow. Und es war sogar eine richtig krasse Krise, muss man sich sagen, weil es gibt ein Murren und ein Aufbegehren und beziehungsweise es gab echt Unmut. Und dazu muss man ein bisschen verstehen, wie es damals in Jerusalem abging. Also wir steigen jetzt so ein bisschen in die Zeitmaschine, 2000 Jahre zurück, lassen uns in Jerusalem runter und versuchen mal das ein bisschen zu verstehen. Was glaubt ihr, was sie in Jerusalem für eine Sprache gesprochen haben? Darf ich einfach mal reinrufen. Aramäisch, oder hat jemand viel Ahnung, jawohl. Aramäisch ist wahrscheinlich tatsächlich die Sprache, die Jesus gesprochen hat, zur Zeit, als er da umhergegangen ist. Ja, tatsächlich, Aramäisch. Griechisch. Warum Griechisch? Griechisch war damals die Weltsprache. So wie heute Englisch die Weltsprache ist und war damals Griechisch die Weltsprache. Tatsächlich, das hat mich immer verwirrt, im Römischen Reich ist die Weltsprache Griechisch. Ja, aber war tatsächlich zu der damaligen Zeit so, Latein war noch nicht ganz so weit, war zwar auch eine Amtssprache, aber war tatsächlich nicht so weit verbreitet wie Griechisch. Ja, dazu gehört viel Geschichte mit Alexander Große, bla bla bla, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall Griechisch. Und das sind auch die zwei Sprachen, die in der Gemeinde tatsächlich vertreten waren, die sehr stark sangen. Da gibt es auf der einen Seite, die Apostelgeschichte nennt es die Hebräer, die Aramäisch wahrscheinlich gesprochen haben, also so ein Hebräisch, das sich gemischt hat mit der Zeit und so weiter. Das waren die Hebräer, das waren ja alles, erstmal alle Christen waren Juden. Jesus war Jude, da war keiner dabei, der nicht Jude war am Anfang, alle in Jerusalem. Die Jesus nachgefolgt haben, waren Juden, die 12 waren Juden. Aber es gab, unter diesen Juden gab es einmal die Hebräer, das waren die Hebräisch Sprechenden, und dann gab es die Hellenisten, das waren die, die Griechisch gesprochen haben. Also gab es da schon vielleicht auch teilweise Sprachprobleme, also auch ganz spannend. Das sind auch Sachen, die wir uns ja heutzutage manchmal Gedanken machen. Es kommen irgendwie Leute aus der Ukraine, aus Russland und so weiter. Oder wir hatten vor einigen Jahren Syrer, da hatten wir dann auch immer mit Übersetzung und so weiter. Das sind gar keine Probleme, die wir heute neu haben. Sondern damals die Urgemeinde hat damals auch schon Probleme gehabt, beziehungsweise musste die lösen. Und das ist doch das Schöne, dass Jesus verbindet verschiedene Sprachen. Jesus verbindet verschiedene Kulturen. Man merkt dann sogar, dass die Hebräer, die aramäisch sprechenden Juden, anders ein bisschen geprägt sind als zum Beispiel die hellenistischen Juden, die Griechisch gesprochen haben. Man sieht das dann, weil die Hellenisten, da wurden die Witwen und Waisen vergessen. Also die ersten Christen, wenn die was konnten, dann war das Zusammenessen. Deswegen finde ich es gut, dass ihr auch in der Gemeinde seid, habe ich jetzt so ein bisschen wahrgenommen, dass ihr zusammen esst oder auch Kuchen isst oder Kaffee trinkt zusammen. Das ist biblisch. Ich habe erst vor kurzem, letztes Jahr, glaube ich, eine Arbeit geschrieben über Essen und Mission, dass das unterschätzt wird, wie stark eigentlich Essen Teil des biblischen Auftrags mit ist. Ja. Dazu jetzt die Predigt nicht, aber dort waren tatsächlich die hellenistischen Witwen und Waisen, und das waren die, die keine Versorgung hatten. Weil damals war es natürlich, der Mann hat, die war für die Versorgung zuständig, und wenn er gestorben ist, dann war es schwierig, versorgt zu werden. Und gerade Witwen, wenn die nicht auch noch Kinder hatten, die sie versorgt haben, hatten die kein Sozialsystem oder irgendwas, was sie geschützt hat. Und jetzt kam die Gemeinde, und das war das Schöne, die Gemeinde, erste Gemeinde kam zusammen und jeder durfte mitessen. Jeder durfte an den Tisch des Herrn kommen, und die hatten ja damals dann noch gegessen und haben dann gleich auch Abendmahl gefeiert und so weiter. Und alle durften dabei sein. Aber Witwen und Waisen wurden dann bei der Essensversorgung, die Griechisch gesprochen haben, vergessen. Und dann haben die Hellenisten gesagt, ey, ihr vergisst uns. Das Problem war auch, dass die 12 Apostel, zu welcher Gruppe haben die gehört? Dem hier zu den Aramäisch Sprechenden gehört. Das heißt, sie waren gar nicht so stark drin hier bei den Hellenisten in der Denkweise, und vielleicht wurden da einfach, das war ja auch keine böse Absicht, sondern die wurden einfach da irgendwie und sind auch unter den Tisch gefallen. Ist jetzt ein blödes Sprichwort dabei, aber die hat man einfach nicht gedacht. Und dann wurde gesagt, ey, ihr Apostel, ihr müsst auch schauen, dass hier gibt es Witwen und Waisen, die werden vergessen. Spannend ist, die Apostel sagen, ja, sagen nicht, boah, was ihr meckert, das ist nicht gleich Gemeindezucht und raus und so weiter. Dann sagt, ja, ihr habt recht, das ist eigentlich eine wichtige Sache. Aber sie sind auch nicht reingesprungen, gesagt, jetzt müssen wir alles ändern, jetzt machen wir alles selber und verteilen hier alles und neuer Aktivismus, sondern haben gesagt, nee, gründet doch, sucht nach Leuten. Das heißt, es dann drei Kriterien sind dabei. Sucht nach Leuten, die voll Heiligen Geistes sind, die Weisheit haben und anerkannt sind. Sucht 7 Leute, die dafür zuständig sind. Und das Spannende ist, viele nennen die Diakone, das steht an dieser Stelle gar nicht. Ich habe bei Wikipedia geguckt, da wurde es auch Philippus als Diakon genannt. Aber theoretisch wird der nie irgendwo als Diakon genannt. Es wird, dass er diakoniert. Das heißt eigentlich, dass er dient. Das wird von ihm gesagt, auch von den 7. Und diese 7 werden dann ausgewählt. Und darunter ist dann der Stephanus, vielleicht schon mal von dem gehört, der Philippus, von dem ich heute rede, dann ist noch so ein Prokurus, Nikolaus und so weiter. Von den anderen hört man relativ wenig in der Apostelgeschichte. Von Stephanus hören wir dann noch, der wird in dem nächsten Kapitel dann gleich gesteinigt. Vielleicht hat der eine oder andere von dem auch gelesen. Der hat so krass geredet, so stark gepredigt, dass die alle, die ihm widerlegen wollten, nichts anderes mehr konnten, als ihn zu steinigen. Übrigens, bei der Steinigung war gleich schon Paulus dabei. Das ist das erste Mal, wo Paulus auftaucht in der Apostelgeschichte. Und ich glaube, das hat ihn geprägt, diese Sache mit Stephanus. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht da drin. Auf jeden Fall, diese Hellenisten kriegen plötzlich wie ein neues Leitungsteam. Also viele Theologen gehen davon aus, dass sie nicht nur einfach so ein bisschen Brot ausgegeben haben und irgendwas, sondern es war wie ein Leitungsteam für diese Hellenisten, die hier vergessen worden sind, aber auch für die ganzen, die haben die Kultur viel mehr verstanden. Und wenn man das so ein bisschen weiterschaut in der Apostelgeschichte, passiert etwas. Und zuerst habe ich das nie verstanden, erst als ich so ein bisschen den Hintergrund verstanden habe. Da heißt es, kommt eine große Christenverfolgung über Jerusalem. Und dann heißt es, außer auf die Apostel. Ja, klar, wenn ich jemanden verfolgen will, dann verfolge ich alle außer die Leiter. Die meisten gehen davon aus, dass diese Christenverfolgung halt stark die Hellenisten betroffen hat. Weil die Apostel waren ja tatsächlich die Aramäisch Sprechenden und die waren mehr noch als Juden zu erkennen oder so stark. Die haben sich manchmal nicht so krass angelegt. Stephanus hat sich ja so krass angelegt mit in den Synagogen mit den Leuten, die Jesus nicht glauben wollten, dass er sogar gesteinigt worden ist. Stephanus hat zu den Hellenisten gehört. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass besonders der Schwerpunkt dieser Christenverfolgung auf den Hellenisten war. Sieht man auch daran, dass Philippus, der zu diesen gehört, in Apostelgeschichte 8 dann plötzlich in Samaria auftaucht. Jetzt kommen wir zu der Stelle, von der ich gesagt habe, die hat mich neu berührt. Die Zerstreuten gingen umher und predigten das Wort. Tatsächlich sind die Zerstreuten hier die Hellenisten oder die, die verfolgt worden sind aus Jerusalem, die plötzlich sich zerstreut haben in alle Welt und das Evangelium weitergebracht haben. Und das finde ich eigentlich eine krasse Sache, weil wenn ich gerade wegen dem Evangelium irgendwo abhauen muss und mich verstecken muss, würde ich dann vielleicht nicht das erstmal langsamer angehen? Aber die Zerstreuten, nee, das klingt so, wie als wären die so, das sagen die, egal, ich schmeiß meinen Staub jetzt weg von den Füßen und so und gehe gleich zum Nächsten und mach da weiter. Ich meine, das muss man sich auch mal bewusst machen. Die hatten da vielleicht Familienbande, die hatten Berufe und so weiter. Das haben sie verlassen und sind weggegangen aus Jerusalem. Haben ein völlig neues Leben vielleicht angefangen. Und das Erstbeste, was ihnen einfällt, so, zumindest ist dieser Vers so, ach ja, ich kann ja noch das Evangelium verkündigen. Und das Spannende ist, ein Beispiel für diese Zerstreuten folgt dann gleich in Apostelgeschichte 8, das ist Philippus. Und wir haben erst Philippus hier in Jerusalem. Und was man vielleicht in ersten Stationen aus seinem Leben mitnehmen kann, er war bereit. Er war bereit, Dienste zu übernehmen in der Gemeinde. Er war bereit, auch sich zu gebrauchen zu lassen, wo er ist. Aber im zweiten Station, er ist auch bereit zu gehen. Er ist bereit, weiterzugehen. Er ist bereit, wohin zu gehen, wo vielleicht auch andere denken, pff, warum, wo ist der plötzlich aufgetaucht, dieser Kerl? In Samaria. Wir haben heute ein relativ gutes Verhältnis zu Samaria. Wenn wir Samaria hören, dann denken wir an den barmherzigen Samariter und haben gleich so Glücksgefühle. Das haben wir vielleicht in der Kinderstunde gelernt. Das ist doch so ein toller Kerl gewesen. Damals, die Juden hatten gar keine Glücksgefühle, als sie das gehört haben. Ich fand das mal gut, es gibt so einen Kinder-Jesus-Film und da haben es mal gut dargestellt. Da erzählt Jesus die Geschichte über den Samariter und er fängt mit so einem Samariter, er fängt irgendwie mit einen einzuführen und dann sagt zum Kind, ich hasse die Samariter, ich will Steine gegen sie werfen. Ja, ungefähr so ähnlich ist das gewesen damals. Die Juden hatten kein gutes Verhältnis zu Samaritanern. Das waren die Erzfeinde. So, Fußballfans, Hamburg, Bremen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall waren es Erzfeinde, Offenbach, Darmstadt und ja, keine Ahnung. Es hinkt alles, ne? Aber auf jeden Fall, die haben sich nicht gemocht. Philippus ist trotzdem hingegangen. Das Spannende ist, geht hin und da werden Leute geheilt und so weiter. Es gibt dann eine Sache, dass plötzlich die Apostel dann auch kommen müssen und dann, wenn als die Hände auflegen, kommt der Heilige Geist. Das ist auch nochmal eine ganz spannende Sache, kann man gut nachlesen. Also super, also wenn du heute noch nichts zu tun hast, noch weiter, ne, kannst Apostelgeschichte noch weiterlesen. Sehr spannendes Buch in der Bibel. Und dann passiert da wirklich wie so Erweckung in Samaria und das Spannende ist, es geht immer noch weiter. Also Philippus ist einer der ersten, der quasi wie das, die Prophezeiung von Jesus oder die, den Befehl von Jesus umsetzt. Manche Leute fragen mich ja immer in der Zeit, was glaubst du von der Endzeit? Und Endzeit ist ja gerade so ein Thema, unter Christen habe ich gehört. Ich habe so Memes schon gesehen. Wenn man freikirchliche Christen fragt, wie viel Uhr es ist, dann sagen sie Endzeit. Und das Spannende ist, meine persönliche Endzeittheologie ist von Apostelgeschichte 1, Vers 4 geprägt. Da fragen die Jünger noch Jesus, ja, was sagst du, wann wird Israel wieder aufgebaut und so weiter? Wann ist das? Als Jesus sagt nicht irgendwie, das wird nicht passieren, sondern er sagt, braucht gar nicht Zeit oder Stunde zu wissen, sondern, das ist gar nicht wichtig, sondern Apostelgeschichte 1, Vers 8, seid meine Zeugen in Jerusalem, Samaria und bis ans Ende der Welt. Das ist auch meine persönliche Eschatologie. Also wenn ihr vor euch fragt, was heißt es, die Lehre von den letzten Dingen. Was wir noch zu tun haben in der Endzeit, ist es genau das zu sein, Zeugen zu sein. Und Philippus war es in Jerusalem. Und jetzt ist er sogar einer der Ersten, der in Samaria ist. Er erfüllt gerade das. Und das Spannende ist, der Heilige Geist führt ihn dann auf so einen Weg, die gerade heißt. Ich habe das mal geguckt, so Geografie war auch nicht so meins. Dass man weiß gar nicht genau, wo das ist, aber irgendwie, der läuft auch so komische Zickzacklinien. Ich weiß nicht, es macht irgendwie keinen Sinn, aber der Heilige Geist sagt ihm, er soll dahin. Und dann findet er einen Äthiopier, der schon wieder auf dem Weg nach Äthiopien ist. Das war wahrscheinlich im heutigen Sudan eher. Aber dieser Typ war ein Eunuch. Für Eunuch, ja, also... Ja, schnipp, schnapp, ne? Also der war in Jerusalem, weil er diesen Gott der Juden huldigen wollte. Aber der hatte ja auch ein großes Problem. Der durfte da noch nicht mal so richtig rein. Also Eunuch, ja, weiß auch nicht, ob der so nett behandelt worden ist. Der war zwar ein hohes Ross in seiner Heimat, aber Eunuch, Aber er war zumindest so reich, dass er sich eine Jesaja-Rolle gekauft hat und ist auf dem Weg nach Hause, liest er die laut. Und Philippus steigt bei ihm ein, erklärt ihm das alles und er tauft sogar am Ende diesen Eunuchen. Man weiß nicht wo, keine Ahnung wo das dann war. Aber das Spannende bei diesem finde ich auch wieder, er hat keine Berührungsängste. Für ihn muss so ein Eunuch aus Äthiopien sowas von komisch gewesen sein. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Erstens galt er ja als Eunuch als unrein, dann aus Heidenvolk. Das waren nicht mehr nur Samaritaner, die man gehasst hat, die irgendwann mal zu einem vielleicht dazugehört haben, sondern es waren ganz weit weg Leute. Und spannend finde ich, dass bei ihm... Quasi dann, was ich gerade gesagt habe, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Jerusalem, Samaria und bis an das Ende der Welt. Äthiopien war damals wirklich das Ende der Welt für die. Also Ende der Welt, ja, Äthiopien auf jeden Fall. Das heißt, Philippus war einer der Ersten, der quasi diesen Befehl von Jesus umgesetzt hat. Wenn du ein bisschen guckst in der Apostelgeschichte, Petrus braucht noch richtig Zeit, der braucht noch so eine Vision, und dann nochmal ein Wort von dem Engel, bis der dann so langsam mal zum Cornelius geht und da so mit den Heiden redet über den Glauben. Und dann braucht er auch noch das Zeichen, dass da alle plötzlich den Heiligen Geist bekommen und dachte, ja stimmt, vielleicht könnte man die auch taufen. Deswegen ist für mich Philippus so ein Held. Er ist schon ein Vorreiter vor dem Ganzen und hat da schon einfach mal so ein Äthiopier getauft. Die äthiopische Kirche, ich habe einen Äthiopier in meiner Kleingruppe, da sind ganz viele stolz. Der hat unsere Kirche gegründet. Sagen die heute auch noch alles. Und genau. Man weiß es nicht genau, wie es mit dem weiterging, mit dem Äthiopier, aber er hat Jesus angenommen und hat sich taufen lassen. Philippus ist dann noch nicht ganz fertig. Dann verlieren wir es so ein bisschen. Die Fährte, wir haben in Apostelgeschichte 21, finden wir ihn wieder. Aber was man von seinen Freunden noch weiß, den Hellenisten, das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte in Kapitel 11, dass die tatsächlich auch schon angefangen haben, in Antiochia mit Heiden zu reden. Für uns klingt das vielleicht heute so gar nicht weltbewegend, aber das war weltbewegend. Juden, die mit Heiden an einem Tisch sitzen, miteinander reden und so weiter. Das ging gar nicht eigentlich. Aber sie haben verstanden, dass Jesus das von ihnen wollte. Und dass Jesus plötzlich Juden und Heiden zu einem macht. Und deswegen seine hellenistischen Kumpels, wenn man Apostelgeschichte 11 noch liest, kommen da bis Antiochia und sind da sogar, einige haben sogar gewagt, mit Heiden zu reden. Das heißt, während Petrus noch seine ganzen Visionen braucht, um dann wirklich mit Heiden zu reden, sind da einfach schon so die Hellenisten so unterwegs und reden da von Jesus. Ich glaube, wir werden erstmal, wenn wir bei Jesus sein werden, verstehen, wie viel die das Reich Gottes nach vorne gebracht haben. Uns fällt immer zuerst Paulus auf, natürlich ist ein großes Thema in der Apostelgeschichte, uns fällt Petrus auf bei Jesus. Aber da waren ganz viele, von denen wir vielleicht gar nicht wissen, wie sie heißen. Und das finde ich ermutigend. Wenn ich mich mit Paulus vergleiche, denke ich, ja, der ist aber auch ein Hauding. Ja. Aber wenn ich dran denke, dass da ganz viele dabei sind, das Reich Gottes, wo wir erstmal wahrscheinlich, wenn wir bei Jesus sind, mitkriegen, wie krass die Botschaft, die von Jesus weitergebracht haben. Und ich glaube, unter uns sitzen auch ganz viele, die Botschaft weiterbringen und bringen werden, wo wir im Himmel mal sagen werden, wenn wir bei Jesus sind, boah, krass. Du? Ach. Und das ist auch meine Ermutigung für uns heute. Philippus ist einer, der genannt wurde mit Namen, aber viele waren da nicht mit Namen. Später finden wir Philippus dann auch noch in Apostelgeschichte 11, da ist er dann plötzlich in Caesarea, das ist so das wollte ich sogar vorlesen, damit ich auch mal noch was direkt aus der Bibel vorlese. Da ist inzwischen Paulus unterwegs auf seinen Reisen und da heißt es dann von Ptolemäus, ich lese aus Apostelgeschichte 21,8. Von Ptolemäus ging es am nächsten Tag zu Fuß weiter nach Caesarea. Dort wohnten wir im Haus von Philippus, da ist er wieder, einem Verkünder der rettenden Botschaft. Früher war er einer der sieben, hier steht Diakone, aber offiziell steht im Grundtext der sieben, in der Jerusalemer Gemeinde gewesen. Die vier Töchter von Philippus waren bisher unverheiratet geblieben und hatten die Gabe, in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Wir waren schon einige Tage bei Philippus, als Agabus aus Judäa kam. Er war ein Prophet. Dann kommen noch ganz spannende Sachen. Paulus wird gesagt, er wird gefesselt und so weiter. Aber was wir da sehen, Philippus ist tatsächlich wahrscheinlich so am Mittelmeer, seitlich entlang gereist, hat da von Jesus erzählt, auch nachdem er dann mit dem Äthiopier gesprochen hat. Und hat dann, man weiß es nicht, wann er geheiratet hat, vielleicht war er schon verheiratet damals, aber plötzlich sind da vier Töchter. Und das ganz Spannende, es wird auch herausgehalten, dass die prophetisch gesprochen haben, dass sie geweissagt haben. Also was sieht man an Philippus? Er ist nicht nur irgendwie ein guter Prediger gewesen, sondern er konnte auch gut für seine Familie sorgen. Es ist plötzlich wie so ein prophetisches Zentrum, denkt man sich gerade, weil seine Töchter werden erwähnt, dass sie prophetisch irgendwas sagen und plötzlich kommt auch noch so ein Agabus, den sieht man dann auch noch an einer anderen Stelle in der Apostelgeschichte, der war anscheinend ein bekannter Prophet zu der damaligen Zeit und kommt auch dahin. Also es war wie so ein Zentrum, was er da aufgebaut hat und die dann auch Leute aufgenommen haben, wie in Paulus, die umhergegangen sind und irgendwie das Evangelium weitergebracht haben. Zur Prophetie will ich jetzt gar nicht so viel sagen, nur dass es nicht nur darum geht, irgendwie Zukunft vorherzusagen, sondern wirklich einem Auftrag Gottes zu sprechen. Und was man da aber auch sieht an Philippus, er hat verschiedene Stationen in seinem Leben. Jerusalem, Samaria, den Äthiopier und dann auch in Caesarea. Und Gott benutzt ihn in verschiedenen Stationen. Vielleicht bist du auch hier. Du hast mal eine andere Phase gehabt als jetzt gerade. Bei Philippus finde ich es auch ganz spannend. Er hatte wahrscheinlich auch eine Familienphase. Und er muss sich wahrscheinlich so gut um die Töchter gekümmert haben, dass sie einiges von Jesus mitgekriegt haben, wenn sie so unterwegs waren mit Jesus und dass sie von ihm sprechen und selber auch als jemand wahrgenommen worden, die wirklich die Gemeinde gestärkt haben. Und ich glaube, da kann uns Philippus ein Vorbild sein. Egal, ob er in Jerusalem war, gesagt hat, ja, ich arbeite in meiner Gemeinde mit. Oder egal, ob er in Samaria war, ich mache was Neues, weil der Heilige Geist mich zu was Neuem befähigt und ich überwinde auch gewisse Vorbehalte. Und ich glaube, da dürfen wir als Gemeinden auch und Christen auch sein, dass wir Vorreiter sind auch in manchen Dingen, wo wir sagen, wir überwinden Grenzen, wir überwinden auch Vorurteile und laden Leute ein, zu Jesus dabei zu sein. Vielleicht überlegst du, wie kann das in meinem Alltag sein? Ich genieße es ja gerade, dass ich auch in einer Maßnahme unterwegs bin, wo ich jetzt nicht in erster Linie Pastor bin. Bei mir gibt es inzwischen auch schon ein paar Kollegen. Ich hatte einen Kollegen, der hatte irgendwas. Wir waren einfach am Kaffee. Kaffee ist auch gut, ne? Kaffee, wer mag Kaffee von euch? Doch, gibt doch einige, ja. Ich wundere mich dann immer, wenn es Bibelstuhlstudenten oder Theologiestudenten gibt, die sagen, ich mag keinen Kaffee. Ja, du wirst auch noch bekehrt. Nein. Auf jeden Fall, am Kaffee, da trifft man ja seine Kolleginnen und Kollegen. Und da habe ich einen Kollegen getroffen und dem ging es irgendwie schlecht. Und da habe ich gesagt, ach komm, darf ich einfach noch für dich beten? Und er selber hat einen muslimischen Hintergrund und er sagt selber von sich, er ist eigentlich eher atheistisch unterwegs. Aber ich durfte trotzdem für ihn beten. Und ratet mal, wer in letzter Zeit öfters mal zu mir kommt und fragt, ob er Gebet haben darf. Dieser Arbeitskollege. Und ich habe eben nichts Großes gemacht. Ich bin jetzt auch nicht hin, habe ihm erstmal eine Predigt zugeballert mit irgendwas, sondern ich habe einfach angeboten zu beten. Und ich glaube, da sind so viele Menschen in deinem Umkreis, die es gerne mal in Anspruch nehmen würden zu beten. Dafür musst du jetzt nicht 5 Stunden beten und so weiter, darfst gerne ein kurzes Gebet sprechen. Mir ist es sogar schon passiert, dass ich auf dem Kirchentag, auch schon ewig lang her, auf dem Kirchentag für Menschen gebetet habe, einfach so kurz, frei, wie wir es vielleicht so auch gewohnt sind. Menschen haben mich dann haben mich so Konfirmanden angeguckt. So kann man auch beten? Ja, so kann man auch beten. Und das können Menschen nur mitkriegen, wenn du das vielleicht auch mal machst in deinem Umkreis. Aber vielleicht bist du nicht auf der Arbeit, dass du irgendwie Arbeitskollegen irgendwie für die beten kannst. Aber vielleicht geht es dir wie Philippus in Caesarea, dass du hast gerade eine Familienzeit. Dann benutzt es wirklich als von Gott gegebene, dass du sagst, hey, ich investiere in meine Kinder, ich investiere in meine Familie, ich investiere in die Leute, die ich sonst noch so treffe, damit die wirklich Jesus kennenlernen. Und da ist nichts wichtiger, sondern das ist wichtig, wo Gott dich hingestellt hat. Und ich lade dich ein, ich weiß nicht, ich kenne euch nicht persönlich, vielleicht bist du 50 Jahre schon mit Jesus unterwegs, vielleicht aber noch gar nicht. Vielleicht sagst du, Jesus, du erzählst da irgendwelche Geschichten von so einem Philipp, keine Ahnung. Dann will ich dir sagen, hey, Jesus schreibt Geschichte mit Menschen, mit dir, mit diesem Philippus, aber auch mit dir. Und du kannst einen nächsten Schritt gehen. Dafür möchte ich gleich noch beten. Ich weiß nicht, wie der Schritt bei dir aussieht, aber ich möchte beten, dass Gott dir das zeigt. Vielleicht ist es, dass du in deiner Arbeit mal mit jemandem betest. Vielleicht ist es, dass du ganz besonders meinen Fokus nimmst, deine Familie und sagst, ja, ich möchte dafür beten, mit Menschen auch über Jesus ins Gespräch kommen. Oder auch bewusst für meine Kinder beten und ihnen das alles mitgeben, dass sie auch wie diese 4 weissagenden Töchter von Philippus einmal selber Jesus verkündigen. Aber ich wünsche mir, dass jeder heute sagen kann, yes, ich gehe den nächsten Schritt mit Jesus. Weil er das Beste ist, was dir passieren kann, was mir passieren kann, was uns allen passieren kann. Ich möchte beten. Ja, Papa im Himmel, ich danke dir so sehr für das Vorbild von Philippus, das du uns auch gestellt hast. Und er war sich vielleicht gar nicht bewusst, als er damals umherging, dass er Vorbild für uns 2000 Jahre später sein wird. Ich danke dir dafür, dass du ja, uns Leute in der Bibel zeigst, wo wir uns mit identifizieren können. Und ich bete jetzt auch, du kennst jeden Einzelnen hier, du kennst mich. Du weißt, wo jeder Einzelne gerade steht. Und Jesus, ich weiß, dass du für jeden Einzelnen einen nächsten Schritt hast. Ich weiß, dass du mit jedem Einzelnen eine Geschichte hast, die noch zu schreiben ist und die du auch schon angefangen hast zu schreiben, sonst wären sie nicht hier. Und ich bete, dass es einfach weitergeht. Ich bete, dass für die Leute, wo es dran ist, wirklich mal auch vielleicht aus seiner Komfortzone rauszukommen und den nächsten Schritt zu gehen, für Kolleginnen zu beten oder Freunde zu beten. Ich bete, dass da jetzt du Mut schenkst, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und es wieder am Montag bis Freitag aufrührst in ihn und sagst, ja, das wäre doch mal eine gute Gelegenheit. Ich bete für die Leute, die vielleicht jetzt besonders in dieser Station sind, wie Philippus in Caesarea, dass er ja, sich in seine Familie investiert hat. Ich bete, dass du da auch ganz viel Weisheit gibst. Du weißt, wie wichtig es ist, dass
ja eine Generation, der nächsten Generation sagt und dass wir da gute Basis legt. Ich danke dir auch für alle, die gerade jetzt im Kindergottesdienst sind und da gerade Sachen weitergeben. Ich danke dir dafür, dass sie investieren in dich. Ich danke dir für auch dieses heute Mittag mit dem Mädelsparty. Ich bete, dass das wirklich dazu dient, dass es weiterkommt und dass Töchter entstehen, die von dir weissagen, die von dir Sachen entstehen. Und ich möchte dich auch bitten für Samaria und Äthiopien Situationen, dass wir nicht Angst haben davor, dass wir nicht irgendwie einen Strich ziehen und wir haben das ja schon immer so gemacht oder das machen aber die anderen, die Jesus folgen, so, sondern dass wir auch auf deine Stimme hören, nach Samaria zu gehen, den Äthiopier zu taufen, neue Dinge zu tun, die vielleicht vor uns noch gar niemand gemacht hat, aber wo du drin steckst. Ja, Papa, ich bete, dass du einfach jeden Einzelnen segnest und dass jeder Einzelne diesen nächsten Schritt gehen kann mit dir und einfach in seinem Alltag erlebt, was es heißt, dir zu folgen. Amen.